Stelle auch grüßen. Und wir haben ja letztes Mal gesagt, wir beenden unsere Predigtserie über den Heiligen Geist und beginnen diesen Sonntag mit einer neuen Predigtserie. Die Wahrheit ist, wir beginnen eine neue Predigtserie, aber ich beginne mit dem Heiligen Geist, so dass wir, ich denke, in den verschiedenen Predigten, die wir über dieses Thema hören, was auch der Sigmund schon angedeutet haben, die Liebe Gottes, die uns ja berührt, soll ja was in unserem Leben verändern und hat ja auch in unserem Alltag eine praktische Auswirkung. Und damit das funktionieren kann, brauche ich den Heiligen Geist, weil ich das ja nicht selber machen kann. Das neue Herz muss mir Gott schenken. Das kann ich mir ja nicht basteln, das kann ich auch nicht kaufen, sondern das macht Gott in meinem persönlichen Leben. Ich möchte beginnen mit einem Bibelvers aus Römer 5, Vers 5. Ich lese nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Und da steht, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Damit ich so lieben kann wie Gott, brauche ich die Liebe von Gott. Ohne das geht es ja nicht. Weil von Natur aus liebe ich nur die Badischen und nicht die Unsympathischen. Und ich denke, dieses Thema fasziniert uns ja alle. Also wenn man irgendwas an Liedern schreibt oder an Filmen macht, dann muss immer meistens was mit Liebe drin enthalten sein. Die Musikindustrie lebt davon, die Filmindustrie lebt davon. Die Filmindustrie produziert Liebesgeschichten am laufenden Band. Rosamunde Pilcher lässt grüßen. Und selbst tragische Ereignisse, die in Filmen festgehalten werden, werden ja mit einer Liebesgeschichte verbunden. Denkt an den Film, wer den gesehen hat, Titanic und Pearl Harbor und wie sie alle heißen mögen. Ich habe die alle nicht alle gesehen. Und wir wissen auch, die Musikindustrie macht viele Lieder. Wir selber singen in der Gemeinde. Herzlichen Dank für die Lieder heute Morgen. Das war schon die halbe Predigt. Ich habe mir gedacht, was soll ich jetzt noch heute Morgen erzählen? Diese nie endende, bedingungslose Liebe von Gott und die Liebe Gottes, die uns immer wieder zu Jesus hinführt und auch ans Kreuz. Also die Musikindustrie macht Liebeslieder, macht Liebesdramen in verschiedenen Variationen und auch die Beatles, die Jüngeren kennen die wahrscheinlich gar nicht mehr, aber ich bin da groß geworden mit der Musik. Die haben einen Hit gelandet, nämlich All You Need Is Love, also alles, was du brauchst, ist Liebe. Und damit hatten sie ja etwas getroffen, ins Mark getroffen von den Leuten. Und man kann viel im Leben erreichen. Man kann berühmt und erfolgreich sein. Aber das kann uns nicht das geben, was jeder Mensch eigentlich sucht und nach dem wir uns sehnen. Und genau das, was ich am nötigsten brauche, kann ich jetzt im Discounter nicht kaufen. Ich kann es mir auch nicht erarbeiten. Und wir wissen vielleicht gar nicht, wie viele Menschen im Verborgenen weinen, weil sie sich nicht geliebt wissen. Darum werden die einen vielleicht zu einem strapazierten Manager, weil sie die Anerkennung in ihrer Leistung suchen. Und letztlich sucht man Liebe. Manche setzen sie vielleicht unbewusst in Krankheit ab, weil sie vielleicht für längere oder kürzere Zeit liebevolle Betreuung erhoffen. Vielleicht wird der eine oder andere sogar kriminell, weil er dann in einem Resozialisierungszentrum die Liebe erfährt, die er sonst nur in kleinen Dosen empfangen hat oder gar nicht bekommen hat. Und die Liste kann man jetzt weiterführen. Arbeite ich in der Gemeinde mit, damit meine Geschwister mich lieben? Oder arbeite ich in der Gemeinde mit, weil die Liebe Gottes in mein Herz ausgegossen ist, weil Gott was in meinem Leben verändert hat? Und ist übrigens das viele Gerede über Sex in unserer Gesellschaft nicht auch ein Schrei nach Liebe? Wir alle möchten geliebt werden. Ich brauche heute Morgen nicht fragen, wer möchte nicht geliebt werden. Jeder von uns möchte geliebt werden. Das Thema hat mit dir zu tun, das hat mit mir zu tun, das hat mit uns zu tun. Das bewegt, das ist ein Bedürfnis von allen Menschen. Und wir kennen ja genug Schicksale und wird oft beschrieben, wo Menschen so viel besitzen, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und trotzdem sind sie einsam, weil niemand, weil sie sich nicht geliebt wissen, weil niemand sie zu Liebe scheint. Aber unser Gott, unser Vater im Himmel, Jesus Christus und Jesus Christus, die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie uns bedingungslos lieben. Sie sind der Inbegriff von Liebe. Nur von Gott kann man sagen, dass er uns, wie wir es im Lied gesungen haben, reckless love hat für uns. Und Johannes, einer der Jünger von Jesus, hat es auch gut auf den Punkt gebracht. Der schreibt einfach ganz kurz und bündig, und das gefällt mir, das passt so ein bisschen auch zu mir. Der sagt einfach, Gott ist Liebe, Punkt. Ohne Ausrufezeichen, ohne Fragezeichen. Das ist das Wesen von Gott, Gott liebt uns. Und wichtig ist, dass wir mit dieser Liebe in Berührung kommen. Und hier haben wir gelesen, wir bekommen diese Liebe durch den Heiligen Geist. Also, wenn Gott Liebe ist und der Heilige Geist Gott ist und er in uns wohnt, dann wohnt die Liebe Gottes in deinem Herzen. Ist das kompliziert? Ich glaube nicht. Das haben wir im Eingangsvers gelesen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Und wir wissen, Gott ist kein Theoretiker. Wir wissen, wenn Gott spricht, passiert immer was. Wir Menschen mögen ja manchmal viel reden und passiert nicht ganz so viel. Aber wenn Gott redet, passiert immer was. Da ist immer Action. Gott sprach und es wurde. Steht schon in 1. Mose, im ersten Buch der Bibel. Gottes Liebe ist immer ganz praktisch. Der hat gewusst, du und ich, wir haben ein Grundbedürfnis. Wir möchten uns geliebt wissen. Und ich glaube, Liebe gibt uns Stabilität. Frag mal die Kleinen von der Magdalena. Was ist ganz wichtig für die Kleinen? Dass sie wissen, Magdalena und der Marvin lieben sie. Opa und Oma lieben sie. Uropa und Uroma lieben sie. Das gibt ihnen Sicherheit. Die wissen, selbst wenn sie was nicht ganz so ordentlich gemacht haben, das Zimmer vielleicht noch nicht ganz so aufgeräumt haben oder so leise waren, wie es die Eltern sich vorstellen, sie sind trotzdem geliebt. Und die Liebe Gottes gibt dir und mir in meinem Leben Stabilität. Covid-19, hin oder her. Im Römerbrief lesen wir in Römer 5, die Verse 6 bis 8, steht Folgendes. Ich lese es nach der neuen Genfer Übersetzung. Ich liebe modernere Übersetzungen zu nehmen, weil man es dann besser versteht. Und da schreibt Paulus, Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonderen, edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das war das Motiv Gottes. Ich weiß, das gefällt uns nicht so gut, wenn in der Bibel steht, dass wir Sünder sind. Aber das ist nun mal der biblische Befund. Also Gott liebt dich, deshalb kam Jesus. Also er wollte in Beziehung mit dir und mir leben. Er wollte nicht, dass wir hilflos zugrunde gehen. Er hat eingegriffen. Wir alle kennen den Vers aus Johannes 3,16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Das ist das Ziel von Gott. Also Jesus hat sich für uns geopfert. Und am Kreuz gehalten wurde er nicht primär durch die Nägel, sondern durch die Liebe zu uns. Und wir können die Liebe Gottes in der Tiefe nur begreifen, wenn wir begreifen, was Gott uns durch Jesus Christus gegeben hat, den er in die Welt gesandt hat, der den Opfertod für uns erlitten hat und am Kreuz starb. Und Gottes Liebe ist jetzt nicht nur ein Gefühl, ist kein Gefühl, das uns überwältigt, sondern ist eine Tat, die in Raum und Zeit stattgefunden hat. Und das ist natürlich klar, Wenn ich weiß, dass ich erlöst bin, dann löst für mich ein gutes Gefühl aus. Das wäre komisch, wenn ich sagen würde, ja Jesus, ich liebe dich, aber so emotional empfinde ich gar nichts. Natürlich macht es was mit dir und mir. Und ich glaube, wir dürfen alle dankbar sein, dass Christus für uns starb. Manchmal sind wir Menschen ja vergesslich. Und oft messen wir dann die Liebe Gottes daran, wie es uns im Leben geht. Ist das Leben gut, uns gut gesinnt? Dann meinen wir, Gott liebt uns besonders und wir zehren von dieser Liebe. Wenn es uns schlecht geht, wirtschaftlich, psychisch oder physisch, und meinen, wir müssen etwas von der Liebe Gottes entbehren, dann meinen wir, Gott liebt uns nicht so sehr. Aber es geht darum, dass wir die Liebe Gottes nicht nur aus unserem täglichen Leben begreifen und verstehen, sondern wir müssen, dürfen und sollen verstehen, was Gott, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Manchmal vergessen wir das. Wir gehen ja 50 Sonntage in die Gemeinde. 50 Sonntage wird gesagt, Jesus ist für dich gestorben. Und trotzdem vergessen wir das manchmal. Und bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich die Liebe Gottes erfahren möchte, dann darf ich zu Jesus kommen. Und wenn du zu Jesus kommst, dann kommt die Liebe Gottes zu dir. Und du bekommst, wonach du dich so sehr sehnst, nämlich nach Liebe. Auch heute Morgen, wenn du ein Defizit an Liebe hast, wo musst du hingehen? Zu Christus. Bitte doch den Heiligen Geist, so wie ich es im Eingangsvers gelesen habe, dass er dich ganz neu füllt mit seiner Liebe. Und wir wissen, mit der Liebe, die in unser Herz hineingekommen ist, ist damit auch das verbunden, dass wir ewiges Leben bekommen haben. Wer im LD war, weiß so, die fünf Grundlagen, was wir als Gemeindebewegung glauben. Und wir glauben auch ans ewige Leben. Und wir glauben auch, dass Jesus wiederkommt. Und ich denke, das ist gut, wenn wir das nicht vergessen im Alltag. Für was lebe ich denn überhaupt? Dass wir das nicht aus dem Blick verlieren. Und der Vers drückt für mich noch zwei Dinge aus, nämlich das eine, die Liebe, mit der Gott uns liebt, aber dann auch die Liebe, die ich zu Gott habe. Und die Liebe Gottes, die in meinem Herz ist und die Liebe, die ich zu Gott habe, die darf mein Tun und auch mein Handeln leiten. Wir sagen ja so oft, wir wissen, egal was kommt, wir sind in Gottes Hand. Oder wir sind gehalten von der Liebe Gottes. Und umgekehrt, wir halten aus, ihm zu lieben. In einem Bibelkommentar habe ich Folgendes gelesen. Wir leben in der neuen Atemluft der Liebe, bestimmt durch den Heiligen Geist, der uns Gegenwart und Hilfe von Jesus versichert. Ich finde den Satz großartig. Wir leben in einer neuen Atemluft, nämlich in der Atemluft der Liebe. Heißt, wenn Menschen uns begegnen, sollen sie was spüren von der Liebe Gottes. Ich hoffe, dass das so stattfindet. Das hat ein Resultat im Alltag. Und wir haben gelesen, die Liebe Gottes ist in uns. Wenn wir mit Christus versöhnt sind und wir wissen, dass Gott uns liebt und wir wissen, das Wesen von Liebe ist, dass sie sich nicht aufdrängt. Du kannst zur Liebe Gottes sagen, stopp. Die Liebe Gottes zwingt dich zu nichts. Die Liebe Gottes offenbart sich Die Liebe Gottes offeriert sich und sie lädt ein. Die Liebe Gottes ist dir und mir heute Morgen angeboten. Und du entscheidest, ich brauche da was davon. Aber dadurch, dass die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen ist und die uns lebt, in uns lebt, befähigt sie uns auch, ein Leben in Liebe zu führen. Und diese Liebe darf in meinem und in deinem Leben eine Auswirkung haben. Wir formulieren ja so tolle Sätze. Lieber Heiland, ich danke dir dafür, dass ich in der Gesellschaft einen Unterschied machen darf. Herzlichen Glückwunsch. Ich bitte euch recht herzlich, dass wir das tun. Aber das ist sehr schnell gebetet am Sonntagmorgen. Und manchmal in der praktischen Auslegung nicht immer ganz so einfach. Und da wissen wir, wie wir von der Gnade, von der Güte, von der Barmherzigkeit Gottes doch abhängig sind. Welche Worte bevorzugst du, wenn Dinge nicht so funktionieren, wie du denkst, dass sie funktionieren sollten? Dürft ihr euch selber beantworten. Und wir wissen, die Liebe hat einen Anspruch, dass sie immer etwas lieben möchte. Also wenn die Liebe Gottes in meinem Leben auch wirksam wird, dann möchte ich auch lieben. Und ich möchte da vier Aspekte heute in meiner Predigt kurz ansprechen. Wissen, ich glaube, der Stefan hat es letzten Sonntag auch zitiert. Also Jesus wurde gefragt, was ist denn das wichtigste Gebot? Und wenn wir denn an das mosaische Gesetz denken und denken, die 1000 Gebote, die da drin sind, welches ist jetzt denn das wichtigste von allen? Und ich finde, Jesus ist echt toll und klasse. Er braucht dazu 4 Verse. Um dir und mir zu erklären, was das wichtigste Gebot ist. In Matthäus 22 kannst du die nächste Folie bitte bringen. Und da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzem Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Voraussetzung, dass ich das leben kann. Dazu brauche ich den Heiligen Geist, der in mir lebt und mich dazu fähig macht. Der erste Punkt, und den hoffe ich, den verstehen wir alle ganz gut, wir lieben Gott. Der Heilige Geist wirkt uns die Liebe zu Jesus, unserem Vater. Und kannst du dir vorstellen, Gott hat auch eine Sehnsucht und eine Leidenschaft. Und seit Gott die Erde erschaffen hat, hat er einen Wunsch. Er wünscht sich, dass du und ich, dass wir ihn lieben. Das ist seine Sehnsucht. Und nicht, er kommt jetzt nicht zum Stefan und sagt, gell Stefan, du tust mich jetzt liebe. Ich gebiete dir, du machst es. Nein, er wünscht sich, dass er das freiwillig tut. Also es hat ihn niemand gezwungen, dass er seine Frau liebt. Also der Pastor Kurt Weißer ist nicht gekommen und hat zum Stefan gesagt, du, also jetzt wird es mal Zeit so für eine Frau und du heiratest jetzt die Ursel und ab heute, wenn ich den Segen gesprochen habe, liebt sie dann auch. Also die Simona und die Samuele hätten sich bedankt, wenn ich zu ihnen gekommen wäre und hätte gesagt, ihr heiratet jetzt. Und dass ich nicht so streng bin, macht die Hochzeitspredigt der Stefan. Ist undenkbar. Und ich hoffe, dass niemand von uns aus Zwang Gott liebt. Ich weiß, wenn Mann und Frau sich lieben, hat man am Anfang Schmetterlinge im Bauch. Ich hoffe, dass wir das auch hart hatten und immer noch haben, wenn wir an Gott denken. In Hosea 6, Vers 6 steht Folgendes. Denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Das wünscht Gott, dass wir ihn lieben. Und Gotteserkenntnis ist vielleicht so ein abstrakter Begriff, aber wenn ich Gott kennenlernen möchte, darf ich in Beziehung mit ihm leben. Wenn ich jemanden kennenlernen möchte, wenn ich wissen möchte, wie jemand tickt, wie jemand denkt, wie jemand lebt, muss ich ihn kennen. Also ich kann Leute nicht kennen, nur, also ich kann sie schon kennen vom Sehen, aber dann kenne ich die Menschen nicht. Und wir wissen auch, es geht um die Beziehung, die wir zu Gott haben. Und die Frage, die Jesus Petrus gestellt hat, nach der Kreuzigung, nachdem er ihn verleugnet hatte, das ist und bleibt die zentrale Frage, die Gott uns stellt: Liebst du mich? Das fragt uns Gott heute Morgen ganz persönlich. Liebst du mich? Ich möchte eine kurze Geschichte zur Illustration vorlesen. Im vorigen Jahrhundert lebte in Wuppertal ein Lederhändler. Der war ein echter Seelsorger. Er hieß nicht Friedhelm. Zudem kam einmal ein junger Mann und sagte: Wenn Jesus mich fragt, hast du mich lieb, kann ich ihm nicht antworten. Mein Herz ist so kalt. Da antwortete der Lederhändler: Freund, dann drehe doch die Frage herum. Frag du deinen Jesus, hast du mich lieb? Einen Augenblick war es still. Dann fing das Gesicht des jungen Mannes an zu leuchten. Ihm ging nun die Liebe auf, die Jesus zu uns hat. Und daran entzündete sich sein Herz. Will meinen, die Liebe Gottes in unserem Herzen entzündet uns die Liebe zu ihm. Zweiter Aspekt, Liebe zu mir selbst. Komische Formulierung. Aber der Geist Gottes in uns weckt auch die Liebe zu mir selbst. Darüber sprechen wir nicht so oft. Weil wir dann immer Angst haben. Aber wenn ich heute Morgen hier hochgegangen wäre und habe gesagt, bist du was, Gemeinde? Ich liebe mich selber. Dann hätte ich sicher gedacht, jetzt müssen sie sich auch noch selbst beweihräuchern. Aber wir wissen doch, dass wir uns selber lieben müssen, damit wir andere lieben können. Warum tun wir uns an diesem Punkt manchmal so schwer? Ein Punkt ist sicher das, was wir in Matthäus 16, 24 lesen. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und in der Hoffnung vor allem steht: Wer zu mir gehören will, darf sich nicht selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und ich denke, wenn es um das Lieben von uns selber geht, gibt es ja immer so zwei Extreme. Da gibt es die Narzissten, die sich in sich selber verliebt sind. Das war so ein Jüngling aus der Sage, der in den Spiegel geguckt hat und in sich selber verliebt war. Ist mir noch nie passiert. Also wenn ich in den Spiegel gucke, dass ich immer weniger Haare bekomme, ein paar Falten mehr. Aber so das ausgeprägt vom Narzissmus kannst du am besten beobachten, wenn du mal in Facebook hineingehst. Da kannst du das feststellen in Reinkultur. Und die zweite Gruppe ist die Person mit wenig Selbstwert, mit Selbstverachtung, die sich immer mit anderen vergleichen. Wenn ich so wäre wie Schwester XY, dann wäre ich eine tolle Frau. Oder wenn ich so wäre wie Bruder Z, dann wäre ich ein toller Mann. Um mich selber lieben zu können, brauche ich die Hilfe von Gott, weil Gott mir Wert gibt. Und Gott gibt mir auch den Wert, dass ich diese Balance gut halten kann zwischen Selbstliebe und Selbstverleugnung. Selbstliebe meint jetzt nicht Narzissmus und Selbstverleugnung meint auch nicht Selbstverachtung. Selbstliebe meint, ich kann mich annehmen. Ich muss mich nicht mit anderen vergleichen. So wie Gott mich gemacht hat, ist es gut. Wenn er es hätte anders wollen, hätte er mich anders gemacht. Weil Gott mich angenommen hat, darf ich auch Ja zu mir selber sagen. Gott gibt mir Wert. Und ich kann doch nicht hassen und ablehnen, was er liebt. Und Jesus sagt, er liebt mich. Und ich liebe Gott, deshalb lehne ich nicht ab, was er selber liebt. Selbstverleugnung im biblischen Sinn meint er, wie wir es auch in den Versen gelesen haben, dass wir sagen, ich gebe Gott recht. Meine Ziele ordne ich Gott unter. Ich verzichte auf meine Weltanschauung und meine Werte, sondern die Werte Gottes, die sollen mein Maßstab sein. Das meint Selbstverleugnung. Zu bekennen, ich brauche dich, Gott. Ein dritter Aspekt, Liebe zu den Mitchristen. Wir wissen, im Wort Gottes können wir das feststellen, wir sollen einander lieben. Die Liebe untereinander soll das Erkennungszeichen von uns Christen sein. Also weil Liebe ja die grundsätzliche Botschaft in der Bibel ist. Die Gemeinde wurde ja belehrt von Paulus und auch von Jesus, dass sie sich untereinander lieben solle. Ich glaube, das hat Jesus aus gutem Grund gemacht. Johannes 15, 12. Und so lautet mein Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Also nicht irgendwie, sondern liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Lass mal erstmal durchatmen und freuen uns, dass der Heilige Geist uns diese Liebe gibt. Und in Johannes 13, 35 steht, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also unter uns soll die Liebe Gottes greifbar sein. Also die Liebe zueinander ist die Visitenkarte für die Zugehörigkeit zur Gemeinde. Die Liebe untereinander macht sichtbar, wir gehören zusammen. Also ich kann nicht irgendwie über den Sigmund sprechen. So, ja, das ist halt irgendjemand. Das geht nicht. Wir können nicht negativ übereinander reden. Also wenn es einen Klärungsbedarf gibt mit deinem Bruder, mit deiner Schwester, dann gehst bitte zu ihm hin und klär's. Also wenn jemand in der Gemeinde ein Problem mit einer anderen Schwester oder anderen Bruder hat, dann braucht er mir das nicht erzählen. Ich kann das nicht lösen. Die betreffenden Parteien können das nur lösen. Ich hoffe, das verstehen wir. Tragen wir doch alle dazu bei, dass wir kein schlechtes Zeugnis abgeben. Lieblosigkeit darf in der Gemeinde keinen Platz haben. Eines gibt es natürlich zu beachten. Jeder hat ja so seine Vorstellung, wie Liebe in der Gemeinde funktionieren soll. Jeder denkt, so müsste das sein oder wie auch immer. Und mit dieser Vorstellung wird dann auch gemessen, ob die Gemeinde Liebe hat oder nicht. Aber allzu oft misst man dies daran, wie viel Liebe mir entgegengebracht wird. Sind die immer alle nett und freundlich? Kommen die nach jeder Predigt zu mir und sagen, Mensch Thomas, hast du heute wieder toll gepredigt, du bombastisch, super, keine Ahnung. Ist das der Maßstab? Aber da ich ja gelernt habe, mich selber zu verleugnen und Jesus im Mittelpunkt stelle, erwarte ich das gar nicht von euch. Also wenn ich nach meinem Empfinden meine, man liebt mich nicht genug in der Gemeinde, dann gibt es in der Gemeinde nicht genug Liebe. Aber ich darf die Liebe ja nicht nur daran messen, sondern ich bin ja selber aufgefordert, die anderen zu lieben. Also habe ich genau den gleichen Einsatz in Bezug auf Liebe, wie ich das von den anderen fordere. Da darf ich dann auch mal drüber nachdenken. Ich glaube, wir haben da alle bei sich, auch wir als Gemeinde, Luft nach oben, keine Frage. Aber möchten nicht zuerst gucken, was der andere verkehrt macht, sondern erstmal den Spiegel vor sich selber halten und sagen, wie kann ich dazu beitragen, dass die Liebe Gottes in der Gemeinde sichtbar gemacht wird. Liebe zu den Mitchristen, Liebe in der Gemeinde bedeutet aber nicht, dass man Sünde und Böses in der Gemeinde dulden kann. Weil der Sigmund hat es vorhin gut erklärt, weil Gott möchte uns ja verändern. Aber was Liebe in der Gemeinde macht, Liebe, weil sie barmherzig und gnädig ist, sie hilft dem anderen auf, wenn er gefallen ist. Also wir freuen uns nicht, wenn jemand hinfällt, sondern wir helfen ihm wieder auf. Und der vierte Aspekt, Liebe zu allen Menschen. Also Liebe zu Gott, Liebe zu mir selber, Liebe zu meinen Brüdern und Schwestern, Liebe zu den Mitchristen und dennoch Liebe zu allen Menschen. Und da geht es natürlich nicht so sehr darum, um die Menschen, die auf irgendeinem anderen Planeten wohnen. Ich meine, die kann ich gut lieben, weil die machen mir nichts. Ich hatte auch noch nie Streit mit einem Bruder oder Schwester aus Australien. Komisch, hä? Aber das möchte der Heilige Geist in uns bewirken, weil die Liebe in unser Herz ausgegossen ist, dass wir alle Menschen lieben. Galater 5, Vers 14. Denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Also Paulus zitiert da eigentlich Jesus. Und Petrus in einem weiteren Vers sieht in der Liebe zu allen Menschen sogar einen Reifeprozess. 2. Petrus 1, 7. Wer Gott liebt, und das schreibt er jetzt nicht irgendwie im Konjunktiv oder vielleicht und könnte sein und wenn die auch ganz nett sind, sondern er sagt, wer Gott liebt, wird auch seine Brüder und Schwestern lieben. Und schließlich werden alle Menschen diese Liebe zu spüren bekommen. Anscheinend ist die Liebe zu allen Menschen die höchste Form von Liebe. Jesus erwartet sogar, dass wir unsere Feinde lieben. Könnt ihr nachlesen, Matthäus 5, 44 bis 48. Also vollkommene Liebe zu haben bedeutet, auch die zu lieben, die mir nicht sofort sympathisch sind. Was bedeutet das im Alltag? Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Vollkommene Liebe heißt, eine Kassiererin zu lieben, die nicht vorwärts kommt. Ich meine, im Moment muss man ja, wenn man im Discounter oder irgendwo im Geschäft ist, den Abstand so halten. Aber wie sich manche Menschen an der Kasse benehmen, das sind reinste Charakterstudien. Finde ich echt klasse. Die einen müssen immer die Ersten sein. Aber praktische Liebe bedeutet auch, einen Beamten zu lieben, der mich abwimmelt, weil jetzt genau 16 Uhr ist und mich nicht mehr dran nimmt. Praktische Anwendung von Liebe bedeutet, einen Arbeitskollegen zu lieben, der so eine ganz andere Auffassung von der Arbeitswelt hat wie ich, der meiner Ansicht nach immer zu spät kommt, der auch nicht sehr ordentlich arbeitet. In Bezug vielleicht auf Ehe und auf unsere Kinder. Ich darf die Liebessprache von meinem Partner kennen und da meine Liebe hinein investieren. Da gibt es ein gutes Buch, wer es nicht hat, von Gary Chapman, 5 Sprachen der Liebe, sehr empfehlenswertes Buch zu lesen, also aus meiner Sicht zumindest. Wie ist denn bei uns in der Gemeinde, wenn Menschen zum ersten Mal in unsere Gottesdienste kommen? Schenken wir denen Aufmerksamkeit? Ist es uns wichtig, dass sie sich willkommen und wohlfühlen? Oder ist es mir wichtig, dass ich mich wohlfühle? Wenn der Zugang zu uns finden soll, soll er selber danach gucken. Wie denken wir da? Aber Liebe könnte doch auch bedeuten, dass ich nicht mit denen zusammenstehe, die ich halt mag, mit denen ich herzlich verbunden bin. Sondern Lieben könnte auch heißen, ich sehe mich um, überlege, wen könnte ich heute ermutigen. Vielleicht ist auch jemand da, der heute so dem es nicht so gut geht und du siehst es. Sprich ihm doch ein Wort Gottes zu. Bet für ihn. Ein letzter Gedanke noch. Und da möchte ich den Bezug nehmen von der Predigt vom letzten Sonntag. Stefan hat folgenden Satz formuliert. Den Nächsten lieben und sich selber lieben ist eine runde Sache. Ich weiß nur nicht, ob du dir über die Tragweite dieses Satzes so ganz bewusst warst. Weil wir haben ja immer so manchmal, die einen fallen da auf die Seite und die anderen auf die andere Seite. Die lieben nur den Nächsten und die anderen lieben nur sich selber. Aber sich und den Nächsten zu lieben, ist eine runde Sache. Wann benutzen wir dieses Wort? Das ist eine runde Sache. Oder das läuft rund. Wenn ich sage, in der Familie von der Familie Meier läuft es rund, dann meinen wir, es geht gut. Als ich heute Morgen in mein Auto gestiegen bin, ihn angelassen haben, habe ich gemerkt, der Motor läuft auf allen vier Zylindern, das Auto läuft rund, es ist gut. Und so ist auch mit der Liebe Gottes, wenn wir den Nächsten und uns lieben, dann ist das eine runde Sache. Dann läuft unser Leben rund. Also, auch der Fußball muss rund sein. Ich habe noch nie mit einem eckigen Fußball Fußball gespielt, das ist mühsam. Das gilt für alle Bereiche unseres Lebens. Wenn etwas rund läuft, läuft es gut. Danke, Stefan, für den Satz. Und es ist alles nur möglich, dass ich Gott liebe, dass ich mich selber lieben kann, dass ich meine Mitbrüder und Schwestern lieben kann und auch alle Menschen lieben kann. Ist nur möglich, weil der Heilige Geist in mir wohnt. Wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Liebe ist und bleibt die zentrale Botschaft, die zentrale Lehre des Evangeliums. Und Paulus, mit diesem Gedanken möchte ich jetzt auch meine Predigt schließen, fasst es folgend zusammen. 1. Timotheus 1, Vers 5. Die Unterweisung in der Lehre unseres Glaubens hat nur das eine Ziel. Die Liebe, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt. Besser hätte ich den Schluss nicht formulieren können, wie der Apostel Paulus. Das gibt er im Timotheus mit. Und die vielen Facetten über die verändernde Kraft der Liebe hören wir in den nächsten Sonntagen in der Predigtreihe. Und auch wenn wir über verfolgte Christen nachdenken, soll die Liebe Gottes deutlich werden. Ich möchte, dass wir aufstehen und miteinander beten. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns diese Aufgabe, dich, uns, unsere Glaubensgeschwister, aber auch alle Menschen zu lieben, dass wir das nicht aus eigener Kraft machen müssen, sondern Herr, dass du das in unsere Herzen hineingelegt hast durch den Heiligen Geist. Ich danke dir für diese Hilfe und ich möchte dich bitte auch all die Anstöße der Predigt, dass sie im Alltag in unser aller Leben Resultat haben. Und Jesus, möchte ich bitten, dass wer dich nicht kennt, wer noch keine Erfahrung mit dieser Liebe gemacht hat, dass er dich einlädt in sein Herz, dass du ihm diese Liebe geben kannst. Wir danken dir, dass du uns errettet hast. Wir danken dir, dass wir erlöst sind. Wir danken dir für die Befreiung von der Knechtschaft der Sünde. Ich danke dir, Jesus, dass du so ein großartiger, so ein allmächtiger, so ein guter Gott bist. Danke, dass man das uns ansehen darf und auch merken darf in unserem Tun und Handeln, dass deine Liebe in unserem Herz ist. Ich danke dir, gerade wenn es mal nicht so gut läuft, wenn Menschen zu uns unfreundlich sind, Herr, dass wir das trotzdem anders regeln können, durch dich, durch deine Kraft und durch deine Liebe. Amen. Amen. Ihr dürft noch mal kurz Platz nehmen, bitte. Die Sigmund wird jetzt gleich einen Abschluss machen. Herzlichen Dank dafür. Ich möchte noch drei Dinge loswerden. Wir hatten ja das erste Semester von MLD beendet. Ein Test schreiben wir noch am 16. Juli. Aber ich möchte herzlich einladen, wer sich fortbilden möchte. Herzliche Einladung. Ich habe es im Infobrief geschrieben. Einladung, wer da mitmachen will. MLD startet im Oktober, nächsten Herbst. Schreibt uns bitte an. Da möchte ich auch alle Kleingruppenleiter und Leiterinnen und auch vielleicht die Interesse haben, eine Kleingruppe anzufangen, dass sie uns das Formular ausfüllen und bis die nächste Zeit, bis zum 12. Juli uns auch geben, dass wir das planen können. Und dann soll ich an der Stelle auch nochmal recht herzlich grüßen vom Rudi Tauber. Ihm geht es langsam besser. Er bedankt sich für all das Mittragen, für all die Gebete. Er fühlte sich im Krankenhaus gut aufgehoben und natürlich auch jetzt in der Reha. Und da ist er noch bis zum 16. Juli, aber es geht ihm langsam besser. Hat mir das per Mail mitgeteilt, sonst habe ich ja mal zu einer lieben Frau telefoniert, aber er hat mir am Donnerstag eine Mail geschrieben, was mich sehr gefreut hat. So beten wir weiter für ihn, dass Gott ihn völlig wiederherstellt.